Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Immer noch werden zahlreiche Kinder eingeschult, ohne dass sie vorher ärztlich untersucht wurden. Das kritisieren die dafür zuständigen Amtsärzte und Ärztinnen. Und wir fragen nach, welche Folgen damit verbunden sind. Außerdem berichten wir darüber, wie in vielen Branchen quasi in letzter Minute noch nach Auszubildenden gesucht wird. Und wie die Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher reformiert werden soll. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Regina Brinkmann. Hallo. Mit Baden-Württemberg und Bayern kehren in dieser Woche die letzten Bundesländer aus den Sommerferien zurück. Und mit dem Start ins neue Schuljahr werden hier mehr als 200.000 Kinder eingeschult. In den Jahren vor der Corona-Pandemie gehörte es zum Standardprogramm, dass sie alle zuvor eine Eingangsuntersuchung durchlaufen. Für die Durchführung sind die Gesundheitsämter zuständig. Doch die waren pandemiebedingt oft überlastet und so fielen seit 2020 unzählige Untersuchungen aus. Die Kinder wurden einfach so eingeschult. Wie sich die Lage inzwischen entwickelt hat und welche Folgen die ausgefallenen Untersuchungen haben, möchte ich jetzt besprechen mit Johannes Niesen. Er ist Vorsitzender des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes und ist Leiter des Gesundheitsamtes in Köln. Herr Niesen, lassen Sie uns zunächst einmal anschauen, wie so eine Schuleingangsuntersuchung abläuft. Was wird da untersucht?
Also bei der Schuleingangsuntersuchung wird die Größe und das Gewicht des Kindes untersucht, es wird geguckt, ob es sehen und hören kann, wie es mit der steht, mit der Sprache, wie viel und gut sich Sachen merken kann, die Visuomotorik und die Grobmotorik, das spielt auch eine große Rolle. Und nicht zuletzt das Zahlen- und Mengenverständnis sind ganz wichtige Punkte, um das Verhalten der Kinder einschätzen zu können.
In welchem Umfang sind diese Untersuchungen in den letzten Jahren ausgefallen und wie ist der Stand inzwischen?
Ja, es ist so, dass im Rahmen der Corona-Pandemie das Personal, was eben für die Kinder verantwortlich war und deren Untersuchung vor der Einschulung eben im so Kontakt ja, nachverfolgen gebraucht wurde im Gesundheitsamt und dort eben, gerade was die Corona-Pandemie-Bekämpfung angeht, eben ganz wichtige Aufgaben übernehmen musste. Deswegen wurden leider die Kinder nicht in dem Ausmaß, wie sie sonst vor Schuleingang untersucht werden, untersucht. Das ist bedauerlich. Wir haben zum Beispiel in einer großen Stadt wie Köln nur 25% im ersten Jahr Pandemiejahr geschafft. Im zweiten Jahr sind wir jetzt schon besser geworden, haben uns umgestellt, aber trotzdem nur 75% vor Schuleingang untersucht. Demnächst werden wir wieder mehr schaffen, aber in anderen Ländern wie auch in Baden-Württemberg und Bayern ist es so, dass dieses Screening vor der Schule eben nur vermindert stattfinden konnte. Das ist bedauerlich, aber wir arbeiten dran.
Haben Sie da irgendwelche Zahlen?
Konkret in Baden-Württemberg weiß ich, dass im ersten im Schuljahr 1920 eben 66% der Kinder untersucht wurden und 25 nicht untersucht werden konnten. Im Hauptjahr der Pandemie 2021 nur 33% der Kinder untersucht worden und 45% keine Einstellungsuntersuchung, also fast jedes zweite Kind eben erreichen konnte. Das hat sich jetzt alles gebessert, nachdem wir gelernt haben, auch mit der Pandemie besser umzugehen. Aber es ist immer noch so, dass zum Beispiel jede zweite ärztliche Untersuchung, die in Baden-Württemberg erforderlich ist, noch nicht durchgeführt werden kann. Das hängt auch mit dem fehlenden Personal zusammen, was wir durch den ÖGD-Pakt jetzt bekommen sollen. Also da hat die Bundesregierung 4 Milliarden Euro beschlossen, die für das Personal maßgeblich in den Gesundheitsämtern eben angewendet und eingesetzt werden sollen.
Welche Folgen hat das konkret für die Kinder?
Ja, die Kinder sind anders. Jetzt, wenn sie viel zu Hause sind, es waren ja bis zu 8 Monaten Homeoffice kann man bei Kindern ja nicht sagen, aber die waren zu Hause eingesperrt, in Anführungsstrichen. Und das ist für die Entwicklung eines Kindes ganz schwierig, weil es eben dann nicht weiß, wie gehe ich mit den anderen Kindern um. Also sie sind ungeübt im sozialen Umgang mit anderen Kindern aufgrund der langen Isolation und können sich auch nicht so richtig ausdrücken. Die Sprache hat gelitten. Und haben natürlich auch zugenommen, wenn man viel drin sitzt, auch vor dem PC oder Laptop oder was auch immer, ist die Verbrennung nicht so gewährleistet. Das heißt, die Kinder haben also deutlich mehr Übergewicht als früher. Das ist jetzt, wo die Kindergärten wieder mehr aufhaben. In Baden-Württemberg war das eine interessante Tendenz festgestellt worden, dass das Ausmaß dieser Pandemiefolgen doch deutlich geringer geworden ist. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und das zeigt uns auch für die Zukunft, dass wir gucken müssen, Kindergärten und Schulen möglichst lange auflassen, am besten immer. Wir wissen ja auch, dass die Pandemie, das Virus nicht so sehr bei Kindern wirkt. Man weiß immer noch nicht, ob es auch einen Long-Covid bei Kindern gibt. Aber in der momentanen Situation tun wir alles, dass eben Schulen und Kitas aufbleiben.
Wie ist Ihre Einschätzung? Wie können diese Defizite noch aufgefangen werden?
Die Schuleingangsuntersuchung dient ja dazu, zu gucken, was hat das Kind für Defizite und wie kann man es entsprechend fördern. In Baden-Württemberg zum Beispiel und auch in Bayern wird eben im mittleren Kindergartenjahr eben dann schon werden diese Untersuchungen begonnen. Aber auch in den anderen Bundesländern, großen Bundesländern. Wenn man dann frühzeitig erkennt, dass eben ein Sprachdefizit jetzt als Beispiel dann besteht, kann man eben auch Sprachförderung einleiten. Das machen wir jetzt auf Antrag dann der Schule, der Eltern, dass wir dann auch Schuleingangsuntersuchungen nachholen. Aber das erfasst natürlich nicht so viele Kinder wie früher, wenn wir dann möglichst alle Vorschuleingang gesehen haben. Das ist bedauerlich. Ich hoffe nicht, dass die Defizite zu groß werden. Aber die Kinder können von sich aus auch dem Schulärztlichen Dienst vorgestellt werden. Aber es ist eben einfach auch eine verlorene Zeit, die wir da nicht so von eins zu eins dann wieder retten können. Ja.
Sagt Johannes Niesen. Er ist Vorsitzender des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes und Leiter des Gesundheitsamtes in Köln. Vielen Dank, Herr Niesen.
Gern geschehen.
Handwerksberufe wie Fliesenleger, Dachdecker und Heizungsbauer oder Bauberufe wie Baggerfahrer, die sind so gefragt bei der Ausbildungsplatzsuche wie schon lange nicht mehr. Das ist das Ergebnis einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft. Solche Steigerungen gab es in 77 Ausbildungsberufen. Das ist eine Entwicklung gegen den Trend, muss man sagen, denn insgesamt ist die Nachfrage in den letzten Jahren stark gesunken. Entsprechend kreativ müssen Betriebe inzwischen werden, um interessierte Jugendliche und junge Erwachsene für sich zu gewinnen. Und die Zeit drängt. Deshalb versuchen es noch einige auf den letzten Drücker bei einer Last-Minute-Ausbildungsmesse in München. Susanne Lettenbauer war für uns dabei.
Kannst du gerne mal so einen Flyer mitnehmen? Was steht das hier vorne drin?
Genau. Zwei Frauen nehmen mit einer herzlichen Begrüßung schon die erste Hürde für diejenigen, die bislang den Weg zur Arbeitsagentur gescheut haben oder nur Absagen auf ihre Bewerbungen erhielten. Weil sie keinen oder nur einen qualifizierten Schulabschluss vorweisen können, weil sie im Studium nicht klarkommen oder weil sie in ihrer jetzigen Ausbildung unglücklich sind, wie diese junge Frau.
Ich habe davor studiert, aber dann konnte ich nicht weiter studieren. Ja, also theoretisch bei mir ist es dringend. Also
ich bin eigentlich im Studium, weil ich will mich eigentlich mal ein bisschen rumschauen, alle Optionen schauen, was da geht.
Ja, so im Hotel oder sowas, so Hotelfachfrau oder so, aber ich schaue jetzt einfach mal nur so weit.
Gleich im ersten Raum geht Andreas Thoma, Chef der Münchner LMB Stahlbaufirma, offensiv auf die neugierigen Jugendlichen zu. Im Arbeitsanzug mit einem seiner Auszubildenden an der Seite. Auf der Last-Minute-Ausbildungsmesse geht es nicht um Zeugnisse, Lebenslauf oder Schulabschlüsse, sondern um das persönliche Gespräch, den persönlichen Eindruck und um mit Vorurteilen aufzuräumen, zum Beispiel beim Beruf Metallbauer. Betont der Firmenchef.
Wenn sich jetzt einer nicht wirklich dreckig machen will, wird er nicht dreckig. Wenn jetzt einer nicht wirklich schwer heben will, dann hebt er auch nicht schwer. Es ist mittlerweile alles machbar.
Gleich neben den Metallbauern der Tisch der Firma Vielmann. Femi Ugursal ist Filialleiter und Ausbilder in Schwabing. Für 2 seiner 5 Ausbildungsplätze zum Augenoptiker und Hörakustiker sucht er noch engagierte Jugendliche. Er unterhält sich mit jedem, der an seinem Stand Halt macht, ist überrascht über den Andrang.
Wie alle Kollegen haben wir ja gerade die Herausforderung, dass wir wenig Bewerber haben und einfach wieder Präsenz zeigen, vor allem nach 2 Jahren Corona. Viele wussten, es gab keine Infotage, gab zwar Online-Infotage, aber das ist nicht das Gleiche wie in Präsenz, denke ich. Und ich finde es so persönlich einfach mal auch von einem Menschen zu hören, der da drin arbeitet, kommt anders drüber, als ob online man das Ganze durchliest.
Im September, noch nach Beginn des Ausbildungsjahres, eine Messe durchzuführen, ist für die meisten Firmen ungewöhnlich. Auch für den Vielmann-Ausbilder. Was vor 10 Jahren noch undenkbar war, ist für ihn mittlerweile normal.
Als ich die Ausbildung angefangen habe, hat man auch wirklich auf Noten angeschaut, da wurden Bewerbungsgespräche geführt und. Mache ich auch, ja, aber ich gucke eher, wer ist dieser Mensch dahinter? Ich gucke nicht auf die Schulen und was für einen Abschluss wir haben. Ich rufe auch Leute an, die einen Hauptschulabschluss haben und sich bei uns beworben haben.
Genau darum geht es der Mitveranstalterin Hiltrud Ettel, Leiterin der Volkshochschule München-Nord. Gemeinsam mit dem Münchner Wirtschaftsreferat hatte sie die Idee für die Last-Minute-Ausbildungsmesse, kostenfrei für die Firmen. Die Jugendlichen sollen sich vorab überhaupt nicht vorbereiten, sollen auch keine Unterlagen mitbringen. Das niedrigschwellige Angebot steht im Vordergrund. Das Aha-Erlebnis, wenn ein Jugendlicher plötzlich am Ende mit einem Vertrag einer ganz anderen Ausbildung nach Hause geht als gedacht.
Wir schaffen Gelegenheiten, wo der Mensch im Vordergrund steht, ja? Und nicht ein Foto oder ein Papier, ein geschriebenes, ne? Wir haben viele Ausbildungsberufe, wo es gar nicht drauf ankommt, ja, wie gut man schreiben kann, sondern vielleicht, was man für ein Händchen hat für Dinge. Und das ist hier die Gelegenheit.
Auf der Last Minute werden Ausbildungsplätze verschiedenster Art angeboten. Die Münchner MTG Kommunikationstechnik sucht ebenso noch neue Mitarbeiter wie die lokalen Bäckereien. Der Abfallbetrieb Wittmann ebenso wie die Versicherungsbranche und Bioläden. Heike Möhring, Regionalchefin der Biokette Alnatura für Bayern, lockt gut sichtbar mit einer erstaunlich hohen Ausbildungsvergütung. Start ist bei ihr, wie bei vielen anderen Ausstellern, sofort möglich.
Viele, glaube ich, waren auch über den Sommer noch so unentschlossen, wie geht's weiter? Und die Messe ist sehr, sehr gut besucht und wir sind sehr zufrieden und hoffen hier auch nochmal für die Ausbildungsberufe, Verkäufer, Kauffrau im Einzelhandel und auch für unser Abiturientenprogramm noch Leute zu gewinnen. Aber das Interesse ist gut, ja.
Tatsächlich gehen etliche Jugendliche am Nachmittag mit einem Ausbildungsvertrag oder einem Probevertrag in der Tasche nach Hause und kommen teilweise als Auszubildende im kommenden Jahr wieder, um von ihren Erlebnissen zu berichten. In den meisten Ausbildungsberufen gehört ja der gebührenfreie Besuch der Berufsschule dazu. Anders läuft das bei der Ausbildung zur Erzieherin, zum Erzieher. Die ist je nach Bundesland ganz unterschiedlich geregelt, erfolgt überwiegend etwa an Fachschulen oder Fachakademien für Sozialpädagogik, um mal einige Schulformen zu nennen. Und je nach Regelung müssen die angehenden Erzieherinnen und Erzieher sogar noch Geld mitbringen, also Schulgeld bezahlen und das, obwohl sie vielerorts keine Ausbildungsvergütung erhalten. Angesichts des Fachkräftemangels in Kitas und Co. will Familienministerin Lisa Paus diese finanziellen Hürden schnellstmöglich aus dem Weg räumen. Außerdem soll die Ausbildung vereinheitlicht werden. Sind das die richtigen Ideen? Manfred Götzke hat in Berlin nachgefragt.
Gabi Höhner leitet die Kita Kinder am Schloss in Berlin-Charlottenburg. Den Erzieherinnenmangel erlebt sie seit Jahren. Überall in Berlin fehlten die Fachkräfte.
Das hat der Senat verschlafen, um da frühzeitig schon mit der Ausbildung anzufangen, den Stellenwert vom Beruf attraktiver zu machen, aber auch die Ausbildung attraktiver zu machen.
Berlin hat in den letzten Jahren wie kaum ein anderes Bundesland die Kita-Plätze ausgebaut. Doch weil die Erzieherinnen fehlen, hat sich die Politik mit Not- und Übergangslösungen beholfen, sagt Höhner, die sich im Landesverband sozialpädagogischer Fachkräfte engagiert. Größere Kita-Gruppen und viele Quereinsteiger.
Was hat eine Psychologin oder eine Physiotherapeutin mit Kita zu tun? Also bei Logopädie oder so, da kann man sich, oder Musiktherapeutin, da kann man noch sagen, okay, die hat den musikalischen Hintergrund. Aber im Prinzip sind das berufsferne Berufe, die auch da die Einarbeitung brauchen und denen auch oft das theoretische Hintergrundwissen über Kleinkindpädagogik oder Pädagogik fehlt.
Weder Quereinsteiger noch kleinere Gruppengrößen vertragen sich mit dem Anspruch von Kitas, auch Bildungsstätten zu sein. Frühkindliche Bildung sei so nur sehr begrenzt möglich.
Die Kinder werden dann nur noch verwahrt. Die werden morgens gebracht, damit die Eltern aus verständlichen Gründen arbeiten gehen können, weil sie das einfach müssen, und holen ihre Kinder ab. Da ist wenig an Bildung noch möglich, weil einfach der Zeitrahmen fehlt.
Höhner begrüßt deshalb die Vorschläge von Bundesfamilienministerin Sabine Paus, die Erzieherinnenausbildung zu reformieren. Das Schulgeld, das anders als in Berlin in einigen Bundesländern noch gezahlt werden muss, es gehört endgültig abgeschafft. Außerdem fordert auch sie, genau wie Paus, dass Erzieherinnen in der Ausbildung auskömmlich bezahlt werden müssten. Aziz Boskurt, Bildungsstaatssekretär in Berlin, sieht hingegen keinerlei Reformbedarf, zumindest nicht für Berlin. Schließlich gäbe es hier die Möglichkeit, eine Erzieherausbildung berufsbegleitend zu machen. Die Erzieher bekommen so während der Ausbildung bereits volles Gehalt.
Im Prinzip könnte man jetzt sagen, man hat sowas wie eine Ausbildungsvergütung, in dem beispielsweise Teilzeitstudentinnen, die sozusagen im System sind, ihren Teil arbeiten, 19, x Stunden und dafür natürlich vergütet werden und dann die Ausbildung dazu haben.
Außerdem hat man in Berlin die Erzieherausbildung verkürzt, sagt Bauskurt. Auch das mache die Ausbildung attraktiver.
Wir haben ein 2+2 Modell, das heißt, Menschen können erstmal in der sozialpädagogischen Assistenz eine Ausbildung machen in 2 Jahren und anschließend verkürzt eine Ausbildung zur Erzieherin anstelle von, ich sag mal, 5 Jahren, dann verkürzt in 4 Jahren.
Bauskurt sieht das Land Berlin auch sonst gut aufgestellt, was die Ausbildung von Fachkräften und den Kita-Ausbau generell betrifft.
Wir haben seit 2018 im Bereich der Fachkräfte eine Steigerung von 25%. Und gerade, wo wir immer wieder um Fachkräftemangel diskutieren, mal ein System um ein Viertel zu vergrößern, ist schon eine enorme Leistung. Also das wirkt, wenn man es tatsächlich so ganzheitlich angeht. Und natürlich geht es dann auch um Kita-Platzausbau, wo wir jetzt wieder eine Förderung und eine Bewilligung haben von über 50 Millionen Euro.
Die Bundesfamilienministerin kritisiert nicht nur die Geldfrage in der Erzieherausbildung. Die Ausbildung müsse auch vereinheitlicht werden. Derzeit gibt es 64 unterschiedliche Wege zur Erzieherausbildung. Manche dieser Ausbildungsgänge werden in anderen Bundesländern nicht vollständig anerkannt. Das sei absurd, meint Paus. Das sieht auch Udo Beckmann so, er ist Vorsitzender der Bildungsgewerkschaft VBE.
Wir brauchen Qualitätsstandards und wir brauchen natürlich auch eine Vereinheitlichung auf einem qualitativ guten Niveau, weil wir ja wissen, dass der frühkindliche Bereich ja ein wesentlicher Teil der Bildungsbiografie für die Kinder ist und vor allen Dingen sich ja auch in dem weiteren Verlauf ihrer Bildungsbiografie auswirkt.
Aziz Bauskurt, Berlins Staatssekretär für frühkindliche Bildung, sieht dieses Problem nicht. Die Kultusministerkonferenz hätte da schon einiges geregelt und vereinheitlicht. In Berlin kenne er jedenfalls keinen Fall, in dem eine Erzieherin mit einem Abschluss aus einem anderen Bundesland nicht anerkannt wurde.
Campus und Karriere als Podcast. Alle Themen, alle Beiträge aus dem Bildungsmagazin. Im Netz unter deutschlandfunk.de/podcast. Abonnieren, herunterladen, nachhören. deutschlandfunk.de/podcast.
Auch in unserem letzten Beitrag geht es um einen Ausbildungsberuf. Einen, den anders als viele der hier vorgestellten Berufe wohl die wenigsten auf dem Schirm haben, wenn sie sich Gedanken über ihre berufliche Zukunft machen. Denise Friese hat einen Auszubildenden begleitet, der Binnenschifffahrtskapitän werden möchte.
Ja, Julian, mach mal Vorleine los.
Ich mach gerade den Landstrom ab, damit wir auch losfahren können, ohne dass da noch ein Kabel dran hängt. Und werde ich jetzt gleich die Taue losmachen.
Eine Aufgabe, die zur Ausbildung von Julian Bersen gehört. Seit 6 Wochen ist der 16-jährige Azubi beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, also beim Bund. Er lernt in der Außenstelle in Emmerich am Rhein, will Binnenschifffahrtskapitän werden, so wie sein Vater. Daher weiß er schon ein bisschen, was auf ihn zukommt. Nach dem Ablegen geht es vom Deck hoch ins Führerhaus. Am Steuer sitzt sein Ausbilder Rex Herentrei und lenkt das 33 Meter lange Schiff zur Verkehrssicherung auf dem Wasser. Es hat einen Kran und kann große Geräte an Bord nehmen. Gleich sollen die roten und grünen Tonnen im Wasser kontrolliert werden. Sie markieren für alle Schiffe, wo sie langfahren dürfen. Bei Niedrigwasser, das zurzeit im Rhein herrscht, ist das besonders wichtig.
Okay, Julian, ich übergebe dir mal ganz kurz. Und zwar habe ich einen Piloten eingeschaltet, der ist auf dem Steuerbordschottel. Mhm. Und du fährst jetzt einfach die Fahrrinne weiter, total. Nicht schneller wie die Vorausfahrenden, der Koppelverband, den brauchen wir jetzt nicht überholen, da bleiben wir einfach hinter.
Okay. Für Julian kein Problem. Er steuert das Schiff in aller Ruhe, beobachtet vor allem, was auf dem Wasser passiert. Damit ist der Job auf einem Schiff aber noch lange nicht getan, sagt Rex Herentrei, der über 30 Jahre Berufserfahrung hat. Zur Ausbildung gehört auch, dass man sich um das Schiff kümmert und die Technik beherrscht.
Das Schiff muss fast jeden Tag gereinigt werden, weil hier auch Vögel ihre Hinterlassenschaften an Bord hinterlassen. Und wir produzieren hier unseren eigenen Strom. Für Trinkwasser haben wir eine eigene Wasseranlage, mehr oder weniger einen Trinkwassertank. Die technischen Einrichtungen für die Kräne, für die Winden, das muss in Ordnung sein. Auch das muss man beherrschen und kennen.
Und wie in jeder Ausbildung gibt es auch den theoretischen Teil, allerdings in Blöcken, 3x3 Monate. Die größte Ausbildungsstätte für Binnenschiffer ist in Duisburg und auch sie ist, wie die Ausbildung selbst, sehr besonders und Treffpunkt für etwa 90 Azubis.
Da haben wir ja einmal das Schifferberufskolleg rein, das die Berufsschule darstellt, und zur Unterkunft dann das Schulschiff rein, wo dann eben die jungen Auszubildenden für die Berufsschulzeit auch untergebracht sind und auch Ausbildungsinhalte mitbekommen. Das ist ja so, die Auszubildenden, die kommen ja unter Umständen aus ganz Deutschland, teilweise aus Europa. Und die können ja nicht jeden Abend nach der Berufsschule nach Hause fahren.
Übernachtet wird also auf einem Schiff, wie später meist auch im Beruf. Denn Binnenschiffer reisen viel. Sie können zum Beispiel Fracht vom Duisburger Binnenhafen bis zur Küste am Schwarzen Meer bringen. Oder Kapitän bzw. Kapitänin auf einem Passagierschiff werden. Im Moment hat Julian geregelte Arbeitszeiten. Morgens um 7 anfangen, nachmittags geht es dann wieder nach Hause. Und für einen Azubi verdient er mit über 1.000 Euro im ersten Lehrjahr schon ziemlich viel Geld. Selbst nach ein paar Wochen Ausbildung weiß Julian schon genau, was er am liebsten macht.
So Sachen wie Festmachen und Ablegen und Tau aufschießen, das sind so Sachen, die jeden Tag eigentlich passieren. Jeden Freitag zum Beispiel mache ich das Bad sauber, die Küche. Das muss natürlich auch gemacht werden, weil es sauber gehalten werden muss. Mit am meisten Spaß macht mir eigentlich das Schiff selber zu fahren. Passiert zwar selten, aber macht mir eigentlich mit am meisten Spaß.
Seine Ausbildung zum Binnenschifffahrtskapitän dauert 3,5 Jahre. Bis Julian aber tatsächlich Chef an Bord sein kann und große Schiffe durch Kanäle und auf Flüssen lenkt, muss er noch viel lernen und erstmal als Crewmitglied Erfahrung sammeln. Wie in vielen Branchen fehlt auch in der Binnenschifffahrt Nachwuchs, sagt der Ausbilder Rex Herrentrei. Viele wollen in ihrem Beruf einfach nicht mehr länger von zu Hause weg sein.
Unter dem Motto Let's Dock starten heute in Regensburg die bundesweiten Dokumentarfilmtage. Ein Thema gleich bei den Kolleginnen und Kollegen in Corso, Kunst und Pop. Bis hierhin am Mikrofon war Regina Brinkmann. Schön, dass Sie dabei waren.